Menschen und Karrieren, der HR-Podcast von Eventa.
Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge des Eventa HR-Podcasts Menschen und Karrieren. Mein Name ist Martin Meyer und ich darf heute Paul Plagus bei mir begrüßen. Paul Plagus ist geschäftsführender Gesellschafter der Plagus-Gruppe und ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung zu unserem Podcast gefolgt bist. Herzlich willkommen, lieber Paul.
Lieber Martin, vielen Dank. Sehr, sehr gerne bin ich dieser Einladung gefolgt und freue mich schon auf unser Gespräch.
Super. Lieber Paul, ich starten wir vielleicht einfach gleich mal damit, dass du ein bisschen etwas über dich und deine Unternehmensgruppe erzählst. Der Plagus ist ja für viele ein Begriff, insbesondere in Ostösterreich. Aber hinter Plagus steht ja viel mehr, als viele Menschen wissen, nämlich viel mehr als große rot-weiße Busse.
Sehr gerne. Ich fange mit mir an. Ich bin vor fast 50 Jahren mittlerweile im Burgenland geboren, bin dort auch aufgewachsen, habe dann meinen Weg, habe ein Studium gemacht, der Tourismusmanagement, war kurz in Amerika und irgendwie ist es schon als Kind mir auf die Schultern gelegt worden, dieses Unternehmen dann auch mal zu übernehmen. Nach ein paar Rebellionen habe ich das dann auch sehr gerne gemacht und heute darf ich eben die Plagus-Gruppe mit meinem Cousin führen. Das Unternehmen ist natürlich bei vielen bekannt als das Busunternehmen. Vielen tausenden Menschen begegnen wir jeden Tag auf der Straße. Noch mehr tausende Menschen dürfen wir auch jeden Tag transportieren. Aber wir sind nicht nur ein Busunternehmen, auf das wir zwar sehr stolz sind, das ist sicher das Kern des Unternehmens, aber wir sind vieles drumherum. Wir sind Tourismusunternehmen. Wir kümmern uns um verschiedenste Dienstleistungen im Tourismus, in der Mobilität und versuchen auch, ich sage mal, den Schritt in die Zukunft zu bringen, um uns auch den Herausforderungen der heutigen Zeit und der Zukunft zu stellen.
Du hast uns ja gerade erzählt, dass du das Unternehmen gemeinsam mit deinem Cousin führst. Soweit ich weiß, seid ihr ja in dritter Generation, die das Unternehmen jetzt leiten dürft. Und schon, ich glaube, die Generation davor, das heißt, dein Vater hat es mit seinem Bruder, glaube ich, gemeinsam geführt. Also so kam sozusagen diese Entwicklung. Das finde ich ja eine wirklich sehr herausfordernde und sehr spannende Situation. Vielleicht kannst du uns ein bisschen etwas darüber erzählen. Wie funktioniert das so, gemeinsam mit seinem Cousin ein Unternehmen zu führen, zu leiten?
Ich kann sagen, eine Doppel-CEO-Rolle oder Doppel-Geschäftsführungsrolle, so wie wir sie innen haben, ist meiner Meinung nach eine hervorragende Art und Weise, ein Unternehmen zu führen. Natürlich muss man sich immer wieder mal abstimmen. Und das tun wir auch, aber ich kann nur sagen, dass es ist eins und eins wirklich mehr als zwei, weil wir natürlich auch unterschiedliche Charaktere sind und weil wir hier auch, glaube ich, unsere persönlichen Stärken in das Unternehmen einbringen können. Mein Großvater, der hat es alleine begonnen oder eigentlich auch mit seinem Bruder damals begonnen, hat es dann alleine weitergeführt und meinen Vater und Onkel. Und das ist ja eine lange Tradition. Wir sind bald 100 Jahre alt und da hat man natürlich auch gewisse Familienwerte. Auch wenn ich mit meinem Cousin in Jugendjahren eigentlich wenig zu tun hatte. Er ist doch 8, 9 Jahre älter wie ich. Und das ist schon in der Jugend natürlich eine Riesendistanz. Und so haben wir uns zwar gekannt, aber eigentlich wirklich kennengelernt haben wir uns im Job. Und wir haben uns Zeit gegeben, sind aufeinander zugegangen und haben dann eigentlich auch gemeinsam die Stärken erkannt und dementsprechend dann auch das Unternehmen in den Kompetenzen aufgeteilt. Und das macht, glaube ich, uns so erfolgreich und auch so stark.
Also wie gesagt, so aus meiner langjährigen Erfahrung als Personalberater, als Unternehmensberater, finde ich das wirklich eine sehr spannende Konstellation, in der ihr euch bewegt. Aber wahrscheinlich ist das genau auch die Qualität generell von Familienunternehmen, dass dieses unabdingbare Vertrauen, nehme ich einmal an, zwischen euch auch da ist. Ihr wollt ja doch beide im Grundsatz dasselbe. Und es geht nicht um irgendwelche politischen Spielchen, die man sehr oft in von Fremdmanagern besetzten Vorständen erlebt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das einfach so eine Gemeinsamkeit einfach definiert. Und was mich da auch interessieren würde, ihr wart ja durchaus auch durch Corona sehr stark betroffen. Wie wir alle wissen, Mobilität ist ja in diesen Tagen stillgestanden. Wie hast du es da erlebt? Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch sehr angenehm war, hier jemanden Zweiten an der Seite zu haben, mit dem man sich auch wirklich vertrauensvoll austauschen kann, weil einfach waren diese Zeiten ja sicherlich nicht.
Ich glaube, warum wir das so gut durchgekommen sind, auch gemeinsam, und das war wirklich nicht einfach. Es war eine sehr frustrierende Zeit, mit sehr viel Ängsten auch, durchaus auch, wie wir das Unternehmen hier, ich sage jetzt mal, durch diesen wirklich schwierigen Sturm oder durch diese Krise durchführen können. Ich glaube, es hat uns geholfen, dass wir am Beginn unserer Zeit der Zusammenarbeit haben wir uns sehr viel damit auseinandergesetzt, was der eine glaubt, was der andere kann. Und dementsprechend haben wir dann auch die Unternehmenskompetenzen aufgeteilt. Und wir sind ganz unterschiedliche Charaktere. Der Thomas ist eher im klassischen Management tätig, auch mit von den Bereichen her. Ich bin zwar auf der einen Seite im Technischen, aber auch natürlich mit den neuen Ideen. Ich bin vielleicht eher der Außenminister, eher im Innenbereich. Was wir aber immer gemacht haben, ist, dass wenn wir über gewisse Entscheidungen gekommen sind, dass wir uns auf den Tisch gesetzt haben und darüber gesprochen haben, auch die Sorgen und die Ängste des einen verstanden haben und nur, wenn wir gemeinsam der Meinung sind, dass es die richtige Entscheidung ist, sind wir durch diesen Weg gegangen. Jetzt waren wir natürlich auch so 20 Jahre lang zusammen und waren nur im Aufbau. Wir haben ja viele Dinge entwickelt, das Unternehmen ist gewachsen und plötzlich bist du eigentlich in einer Situation, wo du komplette andere Fähigkeiten brauchst. Und da ist es natürlich schon auch, und das war sehr schwierig, durch diese Zeit zu kommen, dass du jemanden hast und da sagst du, wie tun wir da jetzt? Was machen wir mit dem Bereich? Was machen wir mit der Entscheidung? Und hier ist es natürlich auch dann, wenn man die Entscheidungen auf zwei Schultern oder auf zwei Köpfe aufteilen kann, es tut man sich auch in vielen leichter, weil man natürlich auch eine gewisse Sicherheit gegenseitig sich ausstrahlt. Und ich glaube, das macht uns so erfolgreich.
Du hast zu Beginn gesagt, du bist selbst im Burgenland aufgewachsen. Auch euer Unternehmen ist ja von seinen Wurzeln her ein burgenländisches Unternehmen, auch wenn, ich glaube, euer Headquarter mittlerweile in Wien ist. Aber wie stark ist denn noch diese burgenländische Identität bei Plagus?
Also ich glaube, im Grunde bin ich sicher der, mein Cousin ist in Wien aufgewachsen, ich bin im Burgenland aufgewachsen, aber wir sind uns unserer Herkunft schon sehr wohl bewusst. Und wir schätzen auch, aus von dem Land zu kommen, ich sage jetzt mal, diese Aufbauarbeit, das ist diese Geschichte, mit der wir aufgewachsen sind. Mein Großvater hat als Knecht eigentlich, ich sage jetzt mal, mit wirklich null begonnen. Und diese Geschichte ist sicher etwas, was uns prägt. Ich glaube, das Burgenland ist aber in Wirklichkeit nur unter Anführungszeichen der Ort, wo unsere Wurzeln sind. Ja, weil wir haben uns immer anders gesehen. Wir haben uns immer schon nach Südosteuropa, nach Osteuropa, nach Nordosteuropa, auch in der Zeit, wo ich das noch gar nicht so genau in Erinnerung habe, weil ich noch zu jung war oder gar nicht auf der Welt war. Aber auch in dieser schwierigen Zeit noch mit dem Ostblock und so wirklich der Abgeschiedenheit, hat mein Großvater, nachdem wir auch kroatische Wurzeln haben, also familiengeschichtlich, immer auch in diesen Raum gesehen und das eigentlich auch das viel spannenderen Wirtschaftsraum gesehen, als zum Beispiel eine Expansion nach Deutschland oder sonstiges, was wir nicht gemacht haben. Das heißt, wir sehen uns hier auch irgendwo an diesem Punkt, ich sage jetzt mal, wo die Geschichte Europas so wirklich den Mittelpunkt hat, wo es dieser Schmelzpunkt zwischen Osteuropa, Westeuropa, zwischen Nord, Süden, Migrationspolitik, die man hier im leiblichen wirklich erlebt hat und so weiter. Und auch diese Öffnung dieses gemeinsamen Europas, das hat uns, glaube ich, sehr geprägt. Und da ist das Burgenland natürlich direkt an der Grenze natürlich ein optimaler Ort.
Vielleicht für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus Österreich sind, wir haben ja auch sehr viele Follower und Followerinnen aus Deutschland. Das Burgenland ist ein Bundesland in Österreich, das an der Grenze zu Ungarn und zu Slowakei ist, das heißt im Südosten, eher im Osten eigentlich von Österreich, ein bisschen so zur Einordnung, war immer ein wirtschaftlich sehr schwaches Gebiet und war dann aber einer der Profiteure der Ostöffnung, das heißt, wie die Grenzen des Eisernen Vorhangs aufgegangen sind, war sicher das Burgenland als Grenzgebiet und als Schnittstelle hier sehr positiv beeinflusst und dort haben sich dann ganz tolle Dinge entwickelt. Ja, Stichwort Mitteleuropa, Südosteuropa. Ich erinnere mich an ein frühes Gespräch, das wir zweimal miteinander hatten, wo du mir erzählt hast, sehr, sehr viele eurer Busfahrer hätten serbische Wurzeln. Sozusagen die Busfahrerflotte von Plagus ist sozusagen ein sehr serbisch geprägter, eine sehr serbisch geprägte Gruppe. Gleichzeitig weiß ich von dir, aber auch von vielen anderen, dass es immer schwieriger wird, Busfahrer der Zukunft zu finden. Das heißt, das ist ein Beruf, ich glaube, er ist sogar auf die Mangelberufsliste mittlerweile gesetzt worden. Wie sieht denn das aus? Wie tut ihr euch denn aktuell mit der Rekrutierung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr so braucht? Und wo liegen denn da so die Herausforderungen?
Ich würde sagen, die Rekrutierung der Mitarbeiter ist sicher die existenziellste Frage, die wir generell zu lösen haben. Also das ist nicht nur in unserer Branche, aber die richtigen Mitarbeiter zu finden, die sich mit dem Unternehmen auch wirklich identifizieren können, das ist das große Schlüssel für den Erfolg eines Unternehmens. Und für die Zukunft wird das noch viel, viel wichtiger sein. Ja, wir haben aus der serbischen Community sehr, sehr viele Busfahrer und da sind teilweise auch, was uns sehr freut, viele Fahrer auch in der zweiten, der dritten Generation eigentlich bei uns. Mittlerweile sind wir aber schon so groß und sind ja nicht nur in Österreich tätig, sondern auch in der Slowakei und in Ungarn. Wir sehen überall dieselben Probleme und wir müssen eigentlich uns nach vielen, vielen, vielen neuen Möglichkeiten umsehen. Wir wollen natürlich auch die besten Fahrer am Markt für uns haben. Das geht nur, wenn man die richtige Qualität im gesamten Unternehmen durchzieht, wenn man die richtigen Werte im Unternehmen hat, wenn man das richtige Jobprofil auch schaffen kann. Und da ist wirklich sehr, sehr vieles zu tun. Wir haben so viele Nationalitäten mittlerweile, aber dieser Kern unserer Fahrer hat natürlich sehr oft einen Migrationshintergrund. Und da muss man natürlich dann auch im Unternehmen aufpassen, dass die Kulturen untereinander auch miteinander zurechtkommen. Und deswegen ist es auch ganz klare Strukturen zu schaffen, eben ein Jobprofil zu finden. Und unser Anspruch ist es einfach, die Beste in der Branche zu sein. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Das hat uns auch durch die Krise geholfen, wo wir auch gemeinsam es geschafft haben, sehr, sehr viele Jobs eigentlich zu erhalten. Und auch Leute, die vielleicht kurz weggehen mussten von uns, auch wieder zurück zu uns zu bringen. Aber das eigentlich in einem Beruf, weil mit Busfahrer kann man erst mit 21 werden, das ist gesetzlich bedingt, dass wir eigentlich hier wirklich viele Painpoints haben, dass wir gar nicht früh genug, wo viele Leute die Jobentscheidungen haben, darauf eingehen können und sagen können, kommt's zu uns, weil es einfach erst in einem späteren Alter möglich ist.
Jetzt macht ihr ja sowohl den Reisebus als auch den Linienbus. Das sind ja doch zwei sehr unterschiedliche Fragestellungen, sozusagen, wo Busse eingesetzt werden. Wie siehst du denn so überhaupt das Mobilitätsthema der Zukunft, wenn wir jetzt mal im Bus oder im öffentlichen Verkehr bleiben? Ja? Ich denke, du hast ja auch da genug Daten und genug sozusagen Zukunftsszenarien. Welche Verkehrsmittel werden denn in Zukunft wachsen? Was wird eher weniger werden? Vielleicht, dass du uns da so einen Ausblick auf die nächsten 5 bis 10 Jahre geben kannst.
Ich glaube, der Bus ist in Wirklichkeit das Backbone des öffentlichen Nahverkehrs. Man hat natürlich in einer Stadt wie Wien, in der wir uns gerade befinden, oder auch im überregionalen Raum hat man natürlich auch immer die Schiene. Die Schiene hat aber immer nur, ich sage jetzt einmal, gewisse Funktionen, weil sie natürlich auch, ich sage jetzt einmal, sehr unflexibel ist. Es gibt nun mal die Schienenstrecken nicht überall und in Wirklichkeit auch von der Dimension der Fahrgäste her ist der Bus in Wirklichkeit immer schon das Backbone. Jetzt sind wir dort in einer Transformation. Auch die alternativen Antriebe, die halten jetzt im öffentlichen Verkehr, im Busbereich, ich sage jetzt einmal, Einzug. Im Stadtbereich werden wir das in den nächsten 5 bis 6 Jahren massiv erleben, dass wir eigentlich vom dieselbetriebenen Bus weggehen auf alternative Antriebe, Batterie, Wasserstoff, was auch immer. Und im Regional- und im Fernlinienbereich wird folgen. Wir haben in Europa oder wahrscheinlich auch in vielen anderen Bereichen der Welt, haben wir natürlich auch nur gewisse Ressourcen und können nicht alles mit der Bahn abdecken. Und wir sehen das gerade im Fernlinienverkehr auch, dass wir bedienen, ich sage jetzt so nahe jede größere Stadt ab 10.000 Einwohner oder 20.000 Einwohner in Gesamt-Südosteuropa mit Verbindungen nach Westeuropa oder auch zwischen den Ländern. Das heißt, der Bus ist hier meiner Meinung nach gerade in einer für diese Dienstleistungen in einer hervorragenden Position, weil wenn der Bus jetzt auch noch emissionslos fahren kann, dann gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund mehr, nicht noch viel mehr des Verkehrs auf den Bus umzulegen. Und er ist natürlich auch für eine sehr große Masse ein leistbares Verkehrsmittel, ein qualitätsmäßig hochwertiges Verkehrsmittel, ein sehr sicheres Verkehrsmittel. Und ich glaube, dass wir eigentlich hier sehr, sehr viele Chancen haben. Der PKW wird auch in der Zukunft ein wesentliches Transportmittel bleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann wirklich jeder noch seinen eigenen persönlich gekauften PKW hat oder ob es nicht auch in Richtung Abo-Systeme, in Richtung Sharing geht, in, ich sage jetzt einmal, Nutzen bei Bedarf und nicht unbedingt kaufen und haben. Ich glaube, das wird sich ändern. Und hier wird sich die Mobilität, wird sich in den nächsten, ich sage immer 520 Wochen, so dermaßen viel verändern, wie wir es in den letzten 30, 40 Jahren nicht gesehen haben.
Stichwort PKW und neue Mobilität. Du bist ja auch Gesellschafter von Wipe, dem meines Wissens führenden und größten Elektromobilitäts- oder Elektroautoanbieter in Österreich. Vielleicht erzählst du uns da ein paar Worte auch dazu, denn das finde ich ja wirklich eine sehr, sehr spannende Story.
Getrieben natürlich von meiner Neugier aus der Mobilität, wohin geht die Reise, wohin werden die Antriebe kommen, ist natürlich der PKW, ich sage jetzt einmal, der natürlich technologisch jetzt schon am weitesten ist. Ich sage jetzt einmal, gleichwertige elektrische PKWs und Reichweiten, die annähernd an Verbrenner herankommen, die mittlerweile in der Qualität und im Komfort, damit viele Fahrzeuge übertreffen, hat der PKW ja schon erreicht. Und ich war natürlich getrieben von dem, was kommt auf uns zu. Und vor 7, 8 Jahren, wie ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, war das doch komplettes Neuland. Deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt. Wir haben angefangen, ein Abo-System aufzubauen im Elektromobilitätsbereich, aber auch immer aus der Neugier heraus für mich, was bedeutet das dann für die Mobilität und das nicht nur jetzt einen PKW zu ersetzen für einen Kunden mit einem Elektrofahrzeug, sondern auch die Dienstleistung zu erhöhen. Das ganze Service rundherum, um Schadenmanagement, um einen Reifenwechsel, um Versicherungsthemen und so weiter. Eigentlich jetzt auch eine neue Dienstleistung zu machen, aber immer wieder auch auf mein Kerngeschäft zurückzublicken, okay, das sind die Learnings, die wir dort haben und wie wird sich das denn auch auf unser Kerngeschäft, auf den Bus, auf die Mobilität, auf viele andere servicierte Dienstleistungen auswirken.
Jetzt feiert ja Plagus bald 100 Jahre Geschichte. Wipe im Vergleich dazu hat ein paar Jahre auf dem Buckel, wie wir so schön sagen. Also das eine ein sehr traditionsreiches, sehr klassisches Familienunternehmen, das andere von Investoren getrieben, Startup-Charakter, einige wenige Jahre alt. Wenn du jetzt sozusagen aus deiner Rolle auf diese zwei Unternehmen schaust und dir da ein bisschen die Kulturen ansiehst in diesen beiden, wo gibt's denn da Gemeinsamkeiten und wo gibt's da die großen Unterschiede und wieso ist das so?
Natürlich, das Wipe ist jetzt ein neues Unternehmen und am Anfang war es wirklich dieser klassische Startup-Charakter. Obwohl, ich würde das Unternehmen hat relativ schnell den Startup-Bereich oder die Startup-Phase mit der Findung, ich sage jetzt mal, verloren. In dem Moment, wo wir in den Markt eingetreten sind, waren wir dann schon auch ein richtiges Unternehmen. Und wir haben jetzt eine Struktur aufgebaut, wir haben jetzt in 3 Jahren 25 Millionen Euro Jahresumsatz aufgebaut. Das muss man schon auch mit der richtigen Struktur machen. Und ich glaube, dass im Wesentlichen die beiden Unternehmen heute relativ wenig mehr unterscheidet. Der Blick auf, wohin geht die Reise, wo sind Neuerungen, wo sind denn auch Dienstleistungen, die es zu produzieren gibt, die es anzubieten gibt. Das ist genauso bei Vibe als auch bei Plagus. Natürlich, ich sage jetzt mal neuere Formen des Arbeitens, viel mehr Homeoffice. Wir sind am Anfang bei Vibe in unterschiedlichsten Locations und viele, ich sage jetzt mal, haben wirklich sehr remote miteinander zusammengearbeitet. Das ist natürlich bei Plagus in vielen Bereichen nicht so. Aber ich glaube, wenn man sich an neue Projekte angeht und die Entwicklung und auch die Offenheit für den Markt, dann haben sich diese Unternehmen sehr, sehr schnell angenähert. Und weil auch Plagus, obwohl seiner Größe, und viele sagen immer, wir sind ein Tanker, das sehe ich überhaupt nicht. Wir sind eigentlich sehr, sehr schnell, ich sage jetzt mal, auf neue Gegebenheiten, auf die wir uns einstellen können. Das haben wir in der Krise gezeigt und das haben wir jetzt auch wieder beim Recovery gezeigt. Und ich habe es vielleicht am Anfang nicht ganz so hören wollen, müssen wir wieder Phönix aus der Asche wieder aufsteigen, unsere ganze Branche. Aber das ist wirklich so gekommen und da musste man auch, ich sage mal, sehr, sehr schnell reagieren. Und ich glaube, das sind die im Endeffekt ein gutes Unternehmen, die funktionieren dann irgendwann auch alle gleich. Und zwar, das ist die Offenheit für Neues. Und das macht auch das, den Erfolg aus.
Ja, das sind sehr spannende Erkenntnisse. Es ist ja auch immer meine Rede. Ich sage immer, es ist nicht so relevant, ob das ein altes oder ein neues Unternehmen ist. Die relevante Frage ist, ist es ein erfolgreiches oder ein nicht erfolgreiches Unternehmen? Und ich denke, da die Gemeinsamkeiten zu suchen, das finde ich sehr, sehr, sehr interessant und sehr spannend. Lieber Paul, du bist ja einer der für mich umtriebigsten Unternehmer, die ich kenne, mit einer extremen unternehmerischen Energie, ganz vielen Ideen im Kopf. Wo siehst du dich denn so in 5 bis 10 Jahren aus deiner unternehmerischen Rolle heraus? Wirst du den europäischen Busmarkt dominieren oder willst du was anderes machen? Oder was ist so, wie gesagt, jemand wie du, der so viel Kraft und Energie hast, wie siehst du so deine Zukunft in den nächsten Jahren?
Wie gesagt, ich habe vorher schon erwähnt, dass ich glaube die nächsten 520 Wochen, und die sind natürlich immer rollierend, bei 10 Jahren, da kann man immer so ein Enddatum sagen, bei 520 Wochen ist das immer so rollierend. Ich glaube, dass die nächsten 520 Wochen extrem spannend sind. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie mein Vater zu mir gesagt hat, wie ich als angefangen habe, sagt dann, ja, ihr habt es schon schwer, es geht nur um einen Verdrängungswettbewerb und so weiter. Und es ist eigentlich unter Anführungszeichen relativ hart, dieses Unternehmen weiterzuführen. Das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe so viele Chancen. Ich habe nicht vor, dass ich der größte Busunternehmer Europas bin. Ich habe auch nicht vor, dass ich sage jetzt einmal jetzt irgendwie das und das und das unbedingt erreichen möchte, weil ich habe eines gelernt, wenn man offen durch die Welt kommt, es kommen jeden Tag neue Ideen, neue Chancen. Und ich möchte mich auch in dieser Weiterentwicklung, da sehe ich mich auch, da sehe ich auch meine Stärken. Ich sehe die richtigen Dinge, die am Markt gebraucht werden. Ich glaube, ich habe es auch immer gelernt, nicht nur aus der Unternehmerrolle und durch Brille zu blicken, sondern auch immer aus dem Kundenblickwinkel zu sehen. Und auf das freue ich mich. Und das muss kein 500-Mann-Unternehmen neu sein. Das kann auch eine ganz kleine Dienstleistung sein, die ich sage, okay, die schlagt aber im Markt ein. Und das macht dann auch den Erfolg, den man dann hat, das macht dann auch eigentlich, ich sage jetzt mal, richtig Spaß. Und das macht dann auch schon stolz auch.
Ich denke, stolz kannst du wirklich sein auf das, was du hier in diesen letzten Jahren geschaffen hast, du und dein Cousin gemeinsam. Ja, das ist mir schon sehr wichtig. Ich glaube, ihr seid wirklich ein tolles Team. Wenn man jetzt so die jungen Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen ansieht, gibt es sowas wie das Learning, die Erfahrung, die du gerne an diese Gruppe weitergeben möchtest? Und wenn ja, was wäre denn das?
Naja, man hat jetzt sehr viele Schlagwörter, hört man gerade, Work-Life-Balance und das Arbeiten ist nicht, ich sage jetzt mal alles, und man möchte sich da daneben auch verwirklichen. Ich glaube, das hat alles etwas für sich. Ich persönlich finde, man muss das tun, was man Freude hat, wo man auch seine Fähigkeiten sieht. Man muss sich in den ersten Jahren, glaube ich, auch im Berufsleben, das musste ich auch, ich musste mich mal finden, wie ich angefangen habe zu arbeiten und auch im Unternehmen, ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Und das kommt dann auch mit gewissen Erfolgen, mit einer gewissen Erfahrung. Und ich persönlich finde, die Arbeit kann schon auch mal anstrengend sein. Aber wenn es nur anstrengend ist, dann sollte man sich was überlegen, etwas anderes zu tun. Weil im Endeffekt muss das, was man macht, schon auch gewissen Spaß haben, ein bisschen sinnstiftend sein für sich selbst. Und ich glaube, dann ist man auf dem richtigen Weg, dieses ein bisschen ins gemachte Bett legen, was jetzt, ich sage jetzt mal, unsere Generation den Jungen ein bisschen vorwirft, das stimmt schon, aber ich meine, wir haben eine sehr hohe Inflation und so weiter, man wird relativ schnell merken, dass man auch wieder viel mehr Leistung bringen muss, um seinen Wohlstand auch, ich sage jetzt mal, erhalten zu können. Und ich glaube, es gibt so viel zu tun, und es gibt so viele interessante Jobs, die einen auch erfüllen können. Man muss vielleicht nicht 80 Stunden arbeiten oder 70 Stunden arbeiten, aber wenn es einem Spaß macht hat, dann ist die Zeit, die man dafür aufwendet, meistens auch gar nicht so relevant.
Ich darf dich jetzt zu unserem kurzen Wordrap einladen. Auch du hast 3 Fragen gezogen am Beginn unseres Gespräches. und würde dich einfach um eine kurze, prägnante Antwort bitten. Wir fangen an mit der ersten Frage. Was gefällt mir an meinem Job am besten?
Dass ich gestalten kann und dass ich Dinge verändern kann.
Was motiviert mich am meisten in meinem Job?
Eine Vision, die ich im Kopf habe, gemeinsam mit einem tollen Team umzusetzen und wenn Erfolge eintreten, das dann auch unter Anführungszeichen die Bestätigung zu bekommen, dass das wirklich die Vision richtig war.
Einen Kaffee würde ich gerne trinken mit?
Mit dir, Martin. Das ist mir das, das ist immer das angenehmste Gespräch, wenn ich mit dir den Kaffee trinken kann.
Das ist total nett. Lieber Paul, vielen, vielen Dank für deine tollen Worte, für deine Erinnerungen, für deine Zukunftsvisionen, die du mit uns geteilt hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass auch für Sie heute das eine oder andere dabei war, was Sie mitnehmen können aus unserem Gespräch. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich schon sehr, Sie bei unserem nächsten Podcast mit einem wirklich wieder sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, alles Liebe.